Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei Dream Plan You, deinem Podcast, der dich dabei unterstützen soll, dein eigener Chef zu werden. Und heute habe ich einen sehr spannenden Interviewpartner hier bei mir. Bleib auf jeden Fall dran, lohnt sich. Heute habe ich Dr. Dimi Paparas hier mit im Interview und wir sitzen hier in München im Jaws. Du solltest auf jeden Fall mal hier vorbeischauen. Jaws ist ein richtig cooler Bowladen hier in der Leopoldstraße. Von einem sehr, sehr guten Freund wird das Lokal geführt, das mal so am Rande. Aber wir sitzen hier in München zusammen und er ist extra aus Hannover heute gekommen, weil wir zusammen über unseren Business Lounge sprechen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Lieber Dimi, erstmal vielen, vielen Dank, dass du mit dabei bist und dass wir so spontan hier ein Interview machen können. Und wir werden gleich drauf kommen, warum wir dieses Interview machen. Aber erstmal herzlich willkommen.
Küffi, erstmal vielen Dank. Ich bin gerne hier. Und bin gespannt, was du mir jetzt für lustige Fragen stellen wirst.
Er weiß nämlich noch gar nicht, warum wir hier sprechen, aber er hat so eine geile Story. Aber die allererste Frage ist, warum Doktor? In was hast du einen Doktor?
Ich bin Sportmediziner, aber ich sage den Menschen eigentlich immer, dass es Dieter heißt und ich Dieter abkürze, weil Dieter Dimitris sich doof anhört. Aber im Grunde genommen ist es ein Sportmediziner, der Doktor, also kommt aus dem medizinischen Bereich.
Wie kommst du dazu, dass du, interessiert dich das Thema Sportmedizin? Hat dich das schon immer interessiert? Wo kommst du her? Was muss man über dich wissen?
Also ich komme ursprünglich aus dem Leistungssport und habe dann, ich bin Grieche, meine Eltern kommen aus Griechenland und ich habe dann so diesen Zwiespalt gehabt. Mama sagt, Junge, mach Schule, du musst was werden. Papa sagt, Junge, mach Sport, das finde ich toll. Und dann musste ich halt durch irgendwas machen. Und dann habe ich im ersten Step damals Architektur studiert. Aber nur meinen Eltern zuliebe. Ich hatte also nie vor, das wirklich irgendwie umzusetzen in die Tat. Danach hatte ich immer Probleme. Ich war ständig verletzt und hatte nur mit Physiotherapeuten zu tun. Und habe dann gedacht, Mensch, das ist ja eigentlich ein ganz geiler Job. Habe dann den Physiotherapeuten gemacht. Also bin Physiotherapeut und Sportphysiotherapeut. Und das war mir aber nicht genug. Und habe dann den Sportmediziner weitergemacht. Nach meinem Unfall, wo wir vielleicht noch darauf zurückkommen, weil einfach die Zeit da war und ich einfach mich dieser Herausforderung stellen wollte und habe es dann einfach gemacht bis zum Ende. Ja, und am Ende kam dieser Doktor raus, den ich jetzt so mit mir rumschleppe seit vielen Jahren.
Braucht man den in Deutschland?
Ja, Deutschland
ist der?
Sagen wir mal so, Deutschland ist so ein Scheinland. Also hier ist es ja, hier zählt leider so ein Titel mehr als das, was dahinter steckt oft. Ich habe oft so Menschen, die dann mich kennenlernen und dann gebe ich denen am Ende mal eine Karte und dann sagen die so ganz erschrocken, oh Doktor? Ich sage dann immer, du pass auf, das hat nichts damit zu tun, wie ich bin und was ich bin. Das ist, ich bin vielleicht immer noch genauso ein Vollpfosten, wie du denkst, nur mit dem Doktor davor. Also. Aber leider ist es so, hier in Deutschland zählt sowas. Und wenn du in irgendwelchen Unternehmen groß werden willst oder wenn du dich da hocharbeiten willst, dann ist es für die Chefetage immer toll, wenn die da irgendwie einen Doktor sowieso haben. Weil das ist so eine Renommee-Geschichte, Reputation. Es wird immer gleichgesetzt mit Qualität, obwohl das nicht stimmt.
Warum wir dieses Interview jetzt hier so ganz spontan führen, liegt daran, dass du zum einen ein Mensch bist mit unglaublichem Tiefgang und das macht unfassbar Spaß, mit dir Zeit zu verbringen, aber du hast ja auch eine unglaubliche Lebensgeschichte mit allem, was dazugehört. Und deswegen heißt diese Folge auch, nutze jeden Tag, als wäre es dein letzter. Und lass uns vielleicht mal darüber sprechen, denn du hast eine Lebenserfahrung gemacht, die muss man nicht machen, aber vielmehr interessiert mich, dass wir heute da rauskommen, was hast du daraus gelernt? Was hast du nach deinem Unfall, was hast du da gelernt fürs Leben? Was kannst du Menschen, jungen Menschen heute mitgeben?
Also erstmal zu der Sache schlechthin. Also ich habe eine sehr leidliche Erfahrung gemacht. Also ich hatte einen Motorradunfall. Es war, also deswegen auch dieses Thema nutze ich jeden Tag. Es war ein ganz normaler Tag, wie jetzt auch. Die Sonne scheint und draußen war alles toll. Ich hatte eigentlich zu arbeiten an dem Tag, dachte mir, Mensch, Kumpel ruft mich an, komm, lass uns hier Motorrad fahren an dem Tag. Ich muss irgendwie sowieso irgendwo hinfahren, ein paar Gutachten abholen. Also okay, komm, Maschine rausgeholt, losgefahren. Ja, und dann nach knapp einer Stunde, anderthalb Stunden ist es dann passiert. Rote Ampel übersehen und in ein Auto gekracht. Mein Kumpel, der hinter mir gefahren ist, sagte zu mir, Dimi, die rote Ampel, ich habe die auch nicht gesehen. Die Sonne stand ziemlich ungünstig, rot und gelb war. Er war schwarz, und dann dieses grüne Glas, es sah aus wie grün an der Ampel. Und es waren zwei Rechtsabbieger, zwei Linksabbieger und die hatten alle grün und deswegen passte das alles. Also bin ich rübergefahren, ein Auto kam von rechts und dann bin ich in das Auto rein. Und von da an war alles anders. Also ich bin ins Auto rein, dann habe ich da gelegen, der Kumpel ist dann aufgestanden, zu mir wohl gelaufen. Ich habe wohl noch reden können, habe zu ihm gesagt, er soll mir den Helm abnehmen und das hat er dann gemacht. Dann kam auch sofort Krankenwagen und dann haben die mich dann da an Ort und Stelle erstmal angefangen an mir hochzuschnippeln. Er hat das da gesehen. Er stand, sagte, die haben 45 Minuten auf der Straße liegend dich behandelt mit den Ärzten und dann mit den Sunnies. Mittlerweile waren so fast 50, 60 Freunde.
Also es ging um Leben und Tod.
Genau, es haben 50, 60 Freunde von mir, ja, die waren plötzlich da, weil es hat so umgesprochen und dann haben die sich mit den Motoren, die standen alle um diese Kreuzung. Dann haben die mich in den Wagen gepackt, in den Krankenwagen, der Rettungswagen, der da stand. Und nach einer Stunde rief dann seine Freundin an, weil wir waren auf dem Weg zu der Tochter von ihm, die hatte Geburtstag an dem Tag, die wurde 7. Und sie hat gefragt, wo wir sind, wo wir bleiben. Und da sagt Michael, du, Demi hatte gerade einen Unfall. Und sie sagte, wie schlimm ist es denn? Und in dem Moment kommt ein Sunny aus dem Auto zu meinen Jungs und sagt, euer Kumpel packt das nicht. Und da war eigentlich erst so allen klar, was los ist. Das, ach du Scheiße. Und dann haben die mich dann ins Krankenhaus gebracht. Dann kam der Arzt raus, dann hat erstmal erzählt, um 17 Uhr er würde jetzt operieren. Um 19 Uhr kam er wieder raus und sagte zu meinen Eltern und den ganzen Menschen, die da waren, er hat alles versucht, das ist aus. Ende. So, und in dem Moment war da die Hölle los. Und ein anderer Arzt, Dr. Lill damals, heute Professor Dr. Lill, der war auf dem Weg in Urlaub und hat eigentlich nur angehalten an der Klinik, weil er Unterlagen vergessen hatte, die er mitnehmen wollte. Und ein Freund von mir, der ist Radiologe, der sagte mit ihm, der Lill kam mit Straßenklamotten in den OP und meinte, was ist denn da draußen los? Ist das da ein Biker-Treff oder was ist denn da passiert? Und dann haben die mir erzählt von mir, was ich alles an Verletzungen hatte, Genick und Herz und Lunge und Becken und Wirbelsäule. Und die würden abbrechen. Und er hat dann gesagt, nicht abbrechen, ich mache weiter. Und nachdem der eine Arzt rausging und meinen Eltern gerade gesagt hat, das ist aus, kam ein anderer Arzt rein und sagte meinen Eltern, Dr. Lill ist da und operiert weiter. So, und so ging das dann halt 8 Stunden, bis sie, dann kam eine lange Koma-Zeit von 8 Wochen. Und da war ich immer noch über den Berg. Nach 3 Monaten war ich dann irgendwie über den Berg und dann ein Jahr Krankenhaus. Ich bin mit 57 Kilo im Rollstuhl entlassen worden. Ich musste wieder laufen lernen, ich musste alles neu erlernen. Und ich war also so am Tiefpunkt, also so körperlich, es ging gar nichts mehr. Und in dieser Zeit denkst du über vieles nach. Und dann denkst du dir, weißt du, was die Zeit, wie kostbar das ist und wie schnell es gehen kann von heute auf morgen. Und dann macht man sich Gedanken, Mensch, wie viel Zeit man so verplempert mit Blödsinn, mit ich sag mal, Bruttozeit. Wir machen Bruttozeit, obwohl wir Nettozeit haben sollten. Und versuchen eigentlich ja mehr aus unserer Zeit zu machen. Also nicht immer nur so dahin vegetieren und unsere Tage verstreichen lassen, Stunden verstreichen lassen mit Menschen, auf die wir keinen Bock haben, mit Situationen, in die wir gar nicht rein wollen. Und ich habe mir damals geschworen, das nie wieder haben zu wollen. Das habe ich auch eigentlich ganz gut durchgehalten dann. Ich habe mich dann wieder hochgearbeitet, ich habe mich wieder fit gemacht, ich habe viel Sport gemacht. Ich habe gekämpft, weil ich halt gesagt habe, ich werde wieder laufen können. Und die Ärzte haben mir gesagt, ich werde wahrscheinlich nicht mehr laufen können. Vielleicht in 3 Jahren mal irgendwann. Ich habe mir gesagt, nein, ich schaffe das, weil die kennen mich nicht. Die wissen nicht.
Und vor allem, wer sagt das? Ja? Wer beweist dir hier das Gegenteil, dass es nicht möglich ist?
Ja, das ist...
Impossible is nothing.
Genau, das ist es. Es ist, die Medizin weiß nicht alles. Die wissen vieles, aber halt...
Und das sagst du als jemand, der in der Sportmedizin arbeitet.
Genau, und man, es ist eine ganz wichtige Sache, die ein riesen Faktor ist bei der Nummer, ist halt die Psyche dieses Menschen und die Art und Weise, wer das ist und wie er ist und wie er tickt. Ist es jemand, der aufgibt? Der hätte schon die OP gar nicht überlebt. So jemand, der in sich ruhig ist und kämpft und weiß, was er will, der fokussiert ist und sagt, Alter, ich habe ein Ziel, ich will wieder laufen können, so schnell wie möglich. Ich habe im Krankenhaus angefangen, Kniebeugen zu machen an meinem Bett. Nach dem ersten Tag, wo ich wieder aufstehen durfte, nach knapp 5 Monaten.
Wie lange warst du insgesamt im Krankenhaus?
Ein Jahr.
Was hat das mit dir als Mensch gemacht, mental?
Also, es ist, ich sag mal so, es ist so, der Mensch ist ja, Gott sei Dank ist der Mensch ja so ein Gewohnheitstier. Und der Mensch kann sich anpassen an verschiedene Situationen. Und die ersten Monate, ich war 3-4 Monate auf der Intensivstation. Das war halt sehr schlimm, weil... Ja, da liegt man auf dem Rücken und guckt an die Decke und wartet, dass diese roten Stunden rumgehen und der nächste Tag kommt. Und dann auf der Normalstation hatte ich ja zumindest, ich hatte Besuch, ich hatte Menschen, die ich sehen konnte. Der Tag verging dann auch nach und nach. Und irgendwann gewöhnt man sich, dass man halt sein Leben gerade im Krankenhaus führt. Also mein Leben ist Krankenhaus, mein Leben ist, mein Leben war so zwischen Barbara Salesch und den Abendserien, also weil der Fernseher lief, also Barbara Salisch war mal so gegen Mittag, dann wusste ich, jetzt kommt gleich mein Freund Jens. Wenn Salisch vorbei war, war Jens da, Mittagspause in seiner Fahrschule. Dann kamen die nächsten Serien am Nachmittag. Dann wusste ich, jetzt kommen mal die Freunde von mir und dann kommen die Freunde, je nachdem, wie die halt ihre Schichten hatten. Und so ging der Tag dann rum. Und das war so ein Trott. Also man ist auch dann in so einem Trott drin, in so einem Krankenhaustrott. Also es wurde erst ganz komisch, als ich dann nach einem Jahr entlassen wurde und dann nach Hause kam. Und ich dachte, Alter, da waren herzlich willkommen zu Hause. Und ich komme in die Wohnung wieder rein und denke mir, wo ich ein Jahr weg war. Und denke, also da hast du erstmal, da kommst du natürlich erstmal vom Heulen gleich mehr raus.
Das ist wie so ein ganz neues, so ein Neustart, oder?
Ja, zumal ich und auch nicht nur ich, auch meine Freundin und auch alle meine Freunde und meine Eltern nie gedacht haben, dass das je wieder passieren wird. Also wenn die Ärzte dir sagen irgendwie oder ihnen sagen...
Ja, vor allem, du hast ja Glück gehabt. In dem Fall ist, was heißt Glück, ja? Es gab diesen glücklichen Umstand und wir wissen ja beide, dass es keinen Zufall gibt, dass da ein Arzt nochmal reingekommen ist, der eben nicht gesagt hat, wir brechen hier ab, sondern ich mache hier weiter.
Ja, und genau.
Das hast du gerade so nebenbei gesagt.
Ja, und das ist genau das. Das ist genau das i-Tüpfelchen auf der Nummer. Das, was ich versuche, den Menschen beizubringen heute, ist wirklich, wenn ihr in etwas glaubt, dann steht ihr voll dahinter. Und der Professor Dr. Lill, der hat daran geglaubt, dass er mich retten kann. Und der hat es gemacht. Und der war eben nicht so, oh, das schaffe ich nicht, oh, das wird nichts. Sondern das ist, Alter, der hat gebissen. Das ist ein Mensch, kommt aus dem Leistungssport. Das ist so einer, das ist ein Kämpfer, der will gewinnen. Und für ihn war das, der wollte gewinnen. Und gewinnen heißt mich retten. Und der hat das gepackt. Und der hat einfach, weil der Glaube kann, man sagt immer, der Glaube kann Berge versetzen. Und es ist so, der Glaube an etwas und dann auch die Motivation und das einfach zu sagen, ich nehme den Kampf auf und ich habe auf meinem linken Arm innen tätowiert, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und das ist auch genau das so mein Lebensmotto. Ich sage mir, es lohnt sich immer zu kämpfen, weil im schlimmsten Fall verlierst du. Ja, aber da hättest du, wenn du gar nichts tust, auch. Also du hast nichts zu verlieren, wenn du kämpfst. Du kannst nur gewinnen. Und das ist das Thema und das ist auch das, was viele jetzt heute in der heutigen Zeit, so was ich vielen versuche mitzugeben, wenn ihr etwas macht, dann macht es doch richtig. Weil wenn ihr es nicht richtig macht, dann werdet ihr euch immer vorwerfen lassen müssen, ihr habt entweder nicht alles gegeben oder zu früh aufgehört oder zu früh den Schwanz eingezogen, weil irgendwas nicht so gleich von Anfang an funktioniert. Aber nichts funktioniert von Anfang an. Man muss mal kämpfen, man muss auch mal schwitzen und man muss auch mal, es ist schweißtreibend, es tut weh. Jeder Leistungssport tut weh. Wer Leistungssport macht, weiß, wie das ist, dass man da wirklich kämpft, dass man Schmerzen hat. Und du weißt das ja selber auch. Du weißt ja, was es bedeutet, 8 Stunden Rad zu fahren und dann noch
zum All-in zu gehen auch.
Ja, alles, genau. Du wirfst alles in den Pott. Und das Ding ist, du hast und du kannst so hoffen, dass dein Blatt gut ist. Und dass der Gegner ist das Schicksal, ein schlechteres Blatt hat als du. Aber du bestimmst im Endeffekt deinen Einsatz selber.
Was, auf den Punkt will ich nochmal hinaus. Das Thema, du kommst nach Hause, ja. Jetzt hast du ein Jahr wirklich Kampf hinter dir. Viele Menschen um dich herum, das Umfeld beeinflusst dich, ja. Da gibt es welche im Krankenhaus, da gibt es Ärzte, die sollten es ja wissen. Die sagen dir, oh, das wird echt schwer. Es wird echt schwer zurückzukommen. Es wird echt schwer, dass du nochmal überhaupt gehen kannst. Geschweige denn irgendwie Leistungssport zu machen. Also ich meine, du warst vorher ein topfitter Mensch. Für dich war Sport nicht nur, das war ein Element. Das hast du geatmet, damit bist du in der Früh aufgestanden. Du bist abends ins Bett gegangen, du warst Sportler aus Leidenschaft. Und auf einmal sagen dir solche Menschen das, was macht es mit dir? Ich meine, klar, du warst im Kopf mental stark, aber wie hast du da den Schalter umgelegt und gesagt, das baue ich jetzt in Motivation um?
Also wenn ich jetzt sage, dass ich natürlich gekämpft habe, gemacht habe, das täuscht ein bisschen darüber hinweg, dass es auch mal andere Tage gab, wo du denkst, das wird nie wieder. Also
diese Zweifel.
Ja, natürlich. Ich habe mich das erste Mal, ich bin nach 4 Monaten zum ersten Mal aufgestanden. Ich wusste, nach 4 Monaten ist mein Becken belastungsstabil. Das heißt, theoretisch darf ich stehen. Und an dem Tag, ich habe den Tag herbeigesehen, sah ich zu meinen Jungs, da war ein Freund von mir im Zimmer. Ich sage, ich will aufstehen. Und sagte, bist du verrückt? Ich sage, ich stehe jetzt auf. Aber die Ärzte, ist mir ganz egal, was die Ärzte sagen. Ich stehe jetzt auf, weil mein Becken ist belastet. Ich weiß selber, was Sache ist. Dann haben die mir so einen Gehbock geholt, dann habe ich mich da hingestellt. Und dann kam dann der Physio rein, hat mich dann gesehen und meinte, komm mal her. Und hat mir so einen Spiegel vor mich gestellt. Ich habe mich zum ersten Mal im Spiegel gesehen. Völlig verhärmt, hatte damals vielleicht noch, weiß nicht, damals nur so Mitte 60 Kilo. Ich hatte schon fast 30 Kilo abgenommen. Und ich habe mich nicht erkannt im Spiegel. Ich habe gedacht, ich sehe da gerade irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas, eine andere Person.
Ich habe gerade Gänsehaut.
Ja, das ist halt, du denkst, das bist du nicht. Und dann denkst du dir, also wie willst du denn, du hast das Bild von dir im Kopf noch das letzte Mal im Spiegel an dem Tag, wo du losgefahren bist, Motorrad. Und dann hast du ja die Zähne geputzt und dann siehst du, wie du aussiehst. Und jetzt siehst du da irgend so ein kleines, verhärmtes Männchen, und überlegst, wie wird denn das, das ist so weit weg von dem letzten Bild und wie komme ich da wieder hin? Ich bin zum Duschen gefahren worden irgendwann. Das war viel später dann.
Und die haben dir ja letztendlich, du musst mal auch dazu sagen, du konntest ja viele Dinge, die einfachsten Dinge nicht mehr machen.
Ich konnte gar nichts mehr machen, ich habe da gelegen.
Also die haben dich gewaschen, die haben, also das muss man, man muss ja da auch, das ist ja schon auch für jemanden wie für dich, so ein, weißt du, gestandener Mann, der viel, der auch an der Tür gearbeitet hat, ja, in guten Clubs war, der ein geiles Netzwerk hat, der angesehen ist, der einen Doktortitel hat und auf einmal so, wirklich so, so hilflos zu sein, oder?
Du bist ein Pflegefall. Du bist in der Klinik, die Schwestern, die kommen hin, die machen alles mit dir und du denkst dir manchmal, am Anfang ist es eine Überwindung, zu sagen, ach nein, jetzt macht die das mit dir. Aber jetzt kommt wieder dieses Thema, aber auch daran gewöhnst du dich, weil du einfach denkst, gut, das ist jetzt nötig, es muss sein und sowas und du siehst eigentlich die Sache nur so sehr, ja, du siehst die Sache mechanisch. Gar nicht mehr so ich als ich, sondern ich bin jetzt einfach nur, da ist ein Körper, der diese Probleme hat, der irgendwie neurologische Schäden hat, jetzt noch andere Schäden hat und lauter Schraubenplatten von Hals bis. Es muss halt einfach sein und jetzt muss geguckt werden. Und ob die Ärzte, na klar, die Ärzte haben ja ihre Prognosen und sagen, ja, es wird so lange dauern. Ich bin damals, als sie mir gesagt haben, ich werde nach 3 Jahren wieder gehen können, ich bin nach ungefähr 5 Monaten ohne diesen Gehbock mit Halten an der Wand zum Klo gegangen. Alleine, weil ich mich jeden Tag, ich war aufgestanden, nachdem ich am Gehbock war, habe ich jeden Tag so am Bett hinten so Kniebeugen gemacht, soweit es runterging. 10 Stück hingelegt, Stunde geschlafen, aufgewacht, wieder Kniebeugen. Das habe ich den ganzen Tag gemacht. Und irgendwann war ich am Gehen und kommt diese ganze Parade von Ärzten, Visite. Alle kommen rein und dann sagt der Arzt, guckt mich an so, der Stationsarzt und sagt mit der Mappe, ich stehe jetzt vor ihm. Er sagt, also Herr Paparas, eigentlich können Sie gar nicht laufen. Und guckt so, jetzt kommt Dr. Lille rein, der kam etwas später rein und sagt zu mir, Herr Paparas, Hummeln können auch nicht fliegen, also weitermachen.
Wahnsinn.
Ja, und der war ein ganz wichtiger Mann, weil der daran geglaubt hat.
Er hat dir in einer bestimmten Phase deines Lebens, in der es für dich um alles ging, also wirklich um Leben und Tod, eine Perspektive gegeben, gell?
Ja, der hat mir erstmal mein Leben gegeben. Also der sagt mir heute, dein Leben war mit 37 zu Ende. Und du hattest im Koma liegend zig Herzstillstände. Die haben mich immer wieder geholt. Also man sagt, wenn es so eine Lebenslinie gibt und dann gibt es irgendwo ein Ende. Manche kommen so bis kurz davor, du warst schon 10 Meter drüber. Und wir haben ja versucht, dich wieder zurückzuziehen, aber das ist nicht eingerastet. Sowas. Es ist einfach, weil wir mussten dich mal halten, weil wenn wir loslassen, dann bist du wieder weg gewesen. Und wir haben dich immer wieder, wir mussten dich ja 5-mal weiter operieren im Koma liegend, weil die hatten mich erst fixiert mit so einem Gestell von außen, mit so einem Fixateur, weil die halt immer. Ja, es war mein Kampf, was sagt er mit Anästhesie. Die Anästhesie hat immer gesagt, abbrechen, der kann nicht mehr, der ist unstabil, der Kreislauf. Und der Chirurg will noch eine Schraube setzen. Und die sagen aber, nee, darf nicht mehr. Und dann haben die abgebrochen. Dann gab es einen Herzstillstand während der OP. Dann wieder alles abbrechen. Und so ging das also 5-6 Mal in OPs durch, bis ich irgendwann halt, ja, wo mein Arzt sagt zu mir, irgendwann konnten mir deine Eltern sagen, du bist über dem Berg. So, aber er hat nicht geglaubt, dass dieser Tag kommen wird. Also er sagt zu mir, ich habe es gehofft. Aber du hast ja auch diese Realität im Kopf. Du denkst ja manchmal, du bist ja Arzt und du weißt ja, was du studiert hast. Und du weißt ja, realistisch gesehen ist das eigentlich unmöglich. Und deswegen umso begeisterter und umso froher war er natürlich glücklicher, dass es so gelaufen ist.
Dimi, was nimmst du aus dieser Geschichte mit? Weil es ist ja wie, feierst du diesen Tag als zweiten Geburtstag?
Ja, also mittlerweile gratulieren mir am 7.7. mehr Menschen als am 22.12. An diesem Tag, weil die Menschen einfach dabei waren und weil das Schöne, da waren fast 60 Menschen im Krankenhaus und meine Mutter sagt mir, alle sind da geblieben bis morgens um 5, 6 Uhr. Niemand von denen ist weggefahren. Die sind alle da geblieben und wollten am Ende wissen, wie geht das aus. Und dann gab es leider nicht das Happy End, was man so in den Filmen kennt. Da wird jemand operiert, dann kommen die sagen, alles geschafft, dann sitzen die Menschen im Warteraum, sondern da kam die Nachricht, ja, Koma. Und sieht nicht gut aus und wenn alles gut geht, vielleicht und vielleicht nicht und so. Also es war nicht die Sicherheit, dass man sagt, okay, so das war jetzt weiter warten. Und nicht so 4 Stunden, sondern 8 Wochen. 8 Wochen warten, jeden Tag mit dem Moment leben, dass ein Anruf kommt und es ist eventuell aus. Es ist ein falscher Anruf, es ist die falsche Nachricht, die man nicht hören will.
Es ist ein Bangen, aber was hast du für dich jetzt mitgenommen in den nachfolgenden Jahren?
Also ich sehe heute alles anders. Also ich sage ganz im Ernst, mir ist so viele sowas von egal. Also mich schockt heute gar nichts.
Also hat es dich geerdet?
Ja, ich war eh nie der Hippie, der hier losgegangen ist und alles wild und für den so unbedingt diese materiellen Sachen wichtig waren, der sich an irgendwelchen Geldgeschichten hochgezogen hat, sondern ich war schon immer derjenige, der eigentlich immer so bodenständig war und gesagt, pass auf, ich mache lieber meine Sachen und gucke, dass es Menschen in meiner Umgebung gut geht. Ich helfe gerne anderen Menschen, das ist halt immer schon so gewesen. Ich habe so einen Gerechtigkeitssinn, wenn ich irgendwo Sachen sehe, die meiner Meinung nach schief laufen und nicht passen, dann gehe ich dazwischen. Das ist nun mal so mein Ding, das ich mache. Aber was jetzt heute wichtig ist, für mich ist heute einfach, ja, dieses bewusstere Leben, einfach dieses, wisst ihr, es ist so, man hört oft Menschen, die eine schlimme Nachricht bekommen. Die bekommen so die Nacht, sie haben Krebs, sie haben noch 3 Monate zu leben. Dann sagen die plötzlich, ja, diese Monate, ich lebe jetzt viel intensiver. Jetzt frage ich mich, warum denn erst jetzt? Warum bin ich denn erst jetzt intensiver? Etwas, wo ich weiß, es geht zur Neige. Nur weil ich noch jung bin, heißt das nicht, dass ich alt werde. Ein Unfall kann passieren. Und dann ist alles, jeder muss doch eigentlich in dem Bewusstsein leben, es kann morgen vorbei sein. Weil niemand davor gefeit ist. Und ich vergleiche das immer ganz gerne so, wie Menschen umgehen, so mit einer Zahnpastatube. Weißt du, wenn die neu ist, dann machst du da so einen halben Meter drauf auf deine Zahnbürste. Und am Ende, wenn ein bisschen drin ist, dann macht man da noch einen ganz kleinen Klecks und dann reicht das auch zum Zähneputzen. Und dann nochmal einen kleinen Klecks und dann denkt man sich, Alter, mit dem letzten Stück, ja, habe ich mir noch 3 Wochen lang die Zähne geputzt. Jetzt überleg dir mal, du hättest von Anfang an das gemacht. Dann hätte das Ding wahrscheinlich 20 Jahre gehalten. So, aber so ist das Ding nach 3 Wochen alle. Weil du am Ende, wissend, dass es bald vorbei ist, bewusster damit umgehst.
Und so davor verschwenderisch bist.
Ja, und so gehst du mit deinem Leben, mit deiner Lebenszeit um. Und das ist für mich heute wichtig. Geh mit deinem Leben nicht verschwenderisch um. Überleg dir, was du machst. Und nimm dir auch mal Zeit. Viele Menschen können sich heute gar nicht mehr langweilen. Langweil dich mal. Geh mal nach Hause, setz dich mal hin, guck an der Decke und mach mal nichts. Du musst immer alles getaktet haben. Da muss im Kalender stehen das und dann muss der nächste Termin. Und wenn da nicht 5 Termine drin stehen, dann habe ich nichts gemacht. Ich war nicht produktiv. Doch, produktiv bist du für dich. Du entwickelst dich ja auch irgendwo weiter. Du brauchst dir Zeit für dich.
Und das ist wichtig, dass wir heute auch Bewusstsein schaffen für diese sogenannte, im Neumodernen würde man sagen, Me-Time. Time für dich selber, ja, sich auch mal mit sich selber zu beschäftigen, oder? Ich meine, du hattest ein Jahr Zeit, sich oder dich mit dir selber zu beschäftigen.
Ja, das ist das Thema, was ich sage. Wenn ihr immer hört, ich höre oft so, dass Menschen immer so sagen, da werden sie jetzt viel angesprochen fühlen, aber es ist meine Meinung. Ja, ich habe das Gefühl, ich hatte mich verloren und ich musste mich wiederfinden. Und dann höre ich manchmal so Dinge, du bist doch kein Schlüsselbundmann, dass man verliert, sondern du bist doch ein Mensch. Und es geht doch nicht darum, sich zu finden, es geht darum, dass man sich schafft. Du musst etwas erschaffen, das ist das, was du sein willst. Und wenn du einmal jemand sein willst, der gerne andere Menschen inspiriert, andere Menschen führt, andere Menschen mitnimmt auf diesem Weg, ja, dann musst du diese Person werden und nicht diese Person finden, weil diese Person findest du nicht in dir, die baust du in dir. Und dann höre ich mal, wie sie sich alle, dann, ich finde es immer ganz geil, wie die sich alle wiederfinden. Wo findet man sie? Findet man sie irgendwie am Schlüsselbord? Ich habe mich gestern in der Garage verloren. Wo habe ich mich verloren? Verstehst du, das ist das, was ich meine? Es wird immer so pathetisch dann immer schon so. Weißt du, es ist immer so, man muss dann immer sehr philosophisch werden. Manchmal ist es ganz einfach. Manchmal ist es ganz einfach und ist immer ganz einfach.
Was würdest du deinem heutigen oder was würdest du deinem 18-jährigen Ich heute mitgeben auf dem Weg? Wenn du all das, was du heute erlebt hast, schon mit, ja, erlebt hättest.
Also wenn ich mit 18 schon alles gehabt hätte, was ich jetzt gehabt hätte.
Ja, was würdest du dem mitgeben? Dir selber, wenn du heute der bist und du sprichst zu dem 18-jährigen Demi, was würdest du dem mitgeben?
Ich würde sagen, pass auf, wofür du dir Zeit nimmst. Und es ist immer, wenn dich jemand fragt, haben Sie mal einen Moment Zeit oder hast du mal kurz Zeit, dann müsst ihr euch mal klar werden, was der von euch will. Der will euch gerade Lebenszeit stehlen. Der will einen Teil deines Lebens haben. Der will, und wenn es eine Minute nur ist, das ist ein Moment, das ist Zeit, die du nicht wiederkriegst. Und deswegen sage ich, das ist das Wertvollste, was ihr habt, ist eure Lebenszeit. Und deswegen geht damit sorgfältig um, geht damit bewusst um und lasst euch nicht dazu verführen und verleiten, sie so über Bord zu werfen, so verschwenderisch. Das heißt jetzt nicht, dass ihr mit keinem mehr Kontakt haben solltet oder dass ihr Menschen so kategorisiert und sagt, der ist es nicht wert. Jeder Mensch ist es wert, dass man mit ihm Zeit verbringt. Das meine ich damit nicht, aber manchmal ist es die Adaption, manchmal ist es nicht der Richtige für mich und für den. Und es gibt so viele, ihr nennt wirklich diese Zeiträuber, die euch immer nur so hier was und da was und dann diese Klugscheißer, die Sachen, wenn erklärt denen was, die wissen aber alles besser, sind unbelehrbar, beratungsresistent und fragen trotzdem, warum fragst du mich, wenn du sowieso nichts annimmst, wenn du mit einem vollen Glas herkommst und was soll ich da noch reinbringen? Du weißt doch schon alles. Weißt du, ich mache ja so, wir machen so, ich bin Lehrer für Selbstverteidigung Und dann kommen Menschen zu mir manchmal und sagen mir, ja, ich habe schon 10 Jahre Wing Chun gemacht und ich habe 15 Jahre Krav Maga gemacht, ich habe das und das und das. Ich denke mir, wenn du das alles kannst, dann kann ich ja eventuell von dir lernen. Dann kippe ich mein Glas mal aus und hoffe, dass ich noch was von dir lerne. Und am Ende stellt sich raus, sie haben 3 Bruce Lee-Filme gesehen. Und der letzte war wahrscheinlich nicht mit Bruce Lee, sondern mit Bruce Lowe. Der hat damals gesungen, die Legende von Babylon. Und das ist halt, und das ist, wo ich sage, Mensch, also achte darauf, sei bewusster, sei dir dessen bewusst, dass du nicht garantiert 100 wirst. Und verbring einfach Zeit mit dir, mit Menschen, die dir nahestehen.
Die Sanduhr läuft.
Ja, und das ist das Thema. Genauso ist es. Die Sanduhr läuft und die Menschen, die dir wichtig sind. Es gibt Familie, Freunde. Wobei Freunde, auch das ist so ein Ding, Freunde gibt es, für mich gibt es für Freunde, bei Freunden ist für mich ein Superlativ. Es gibt nicht guter Freund, schlechter Freund, enger Freund, das, entweder ist jemand ein Freund oder ist kein Freund. Wenn jemand ein Freund ist, dann ist das ist Familie, das ist sogar, das beinhaltet alles, für den würde ich alles tun. Was Loyalität angeht, was Respekt angeht, was man anderen Menschen auch gegenüberbringen sollte. Und das ist das Wichtige. Sei einfach, das ist diesen Satz, sei die beste Version von dir selbst. Entwickle dich jeden Tag weiter, dass du jeden Tag besser wirst. Der Klinsmann wollte damals Bayern-Spieler jeden Tag etwas besser machen. Nur Klinsmann war eine Gurke. Aber wir sind keine Gurken, sondern wir kennen uns doch und wissen, wo wir hinwollen und versuchen einfach den Weg zu gehen.
Also die Lebenszeit ist, oder dein Leben ist viel zu wertvoll, um es zu verplempern.
Ja, genau, um es zu verplempern. Das kann man jetzt so oder so sehen, das ist so.
Aber brichst du Gespräche auch ab, wenn du jetzt so zum Beispiel mit jemandem Kaffee trinkst, du lernst jemanden kennen, einen neuen Businesspartner oder einen Kunden oder so, und du merkst, das ist nicht die Wellenlänge, das ist vergoldete Zeit, brichst du so ein Gespräch ab und sagst du mit allem Respekt, aber wir kommen nicht zusammen und sagst du die Stunde, da gehe ich lieber in die Sonne und trinke einen Espresso alleine oder wie machst du, wie löst du sowas auf?
Ich breche ab.
Ja?
Also ich habe...
Aber immer mit Respekt, du sagst immer du...
Respekt vor allem, also Respekt, Leute, das sind so ganz wichtige Sachen. Wir müssen miteinander respektvoll umgehen. Also manchmal passt einfach die Chemie nicht, manchmal passt irgendwas nicht, dann ist doch okay. Ich meine, es passt nun mal nicht jeder zu jedem. So, und dann ist der ja trotzdem kein schlechter Mensch.
Aber das machst du, also du nimmst dir das raus, ganz bewusst.
Ja, ich sage einfach, das wird ja nichts, wir kommen eh nicht weiter und dann lass uns doch lieber jetzt, wir gehen auseinander, wir werden mal sehen und so weiter, wir werden mal keinen Kaffee trinken, aber wir können mal Hallo sagen, kann man machen. Ich habe Geschäftstermine, wo ich... Ich erzähle eine ganz kurze Sache. Ich habe einen Termin in Stuttgart gehabt bei einem Unternehmen und dann da ging es um Personal, Personalentwicklung, Personalführung, Schulung, Coaching. Da sagte der Chef des Unternehmens, der seinen Ferrari vor der Werkstatt parkte, wo die Angestellten, also die Mitarbeiter, die in der Produktion arbeiteten, ihre Arbeit hatten mit ihren Golfs, die sie hatten. Und dann sagte er zu mir, ich solle das Pack mal auf Vordermann bringen. Und mit Pack meinte er seine Mitarbeiter. Und da bin ich mitten im Gespräch aufgestanden und gesagt, wissen Sie was? Der Fisch stinkt am Kopf zuerst und hier stinkt es gerade drin, wie im Hamburger Fischmarkt, aber nicht so morgens um 6, sondern so nachmittags um 16 Uhr, wenn alles schon so da auf dem Boden matschig liegt. Ich sage, für Sie würde ich nicht einen Cent machen. Ich bin raus aus der Nummer und weg und habe ich aus Stuttgart den ganzen Weg nach Hause gefahren, ohne dass was, aber ich wollte mit diesem Menschen aber nichts zu tun haben. Ich wollte in dem Moment, ich musste nur raus. Und bevor da irgendwie ein Unglück passiert, dachte ich mir, da gehe ich lieber gleich. Und dann merkt man einfach, und das gibt es in kleinen Gesprächen auch manchmal, dass man sieht, da vorausschauen, denkt man sich, Alter, ich weiß, wohin das jetzt führt. Und das muss ich gar nicht, weil ich weiß, das ist schon ein paar Mal passiert. Dann verbring die Zeit mit dir. Oder geh, Freunde, oder ich hole mein kleines Patenkind ab und gehe mit dem ins Zoo. Ist doch viel, 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 viel lustiger und viel schöner. Er freut sich, ich freue mich. Und das ist das, was ich sage. Man kann nicht immer solchen Situationen entkommen. Manchmal muss man auch sagen, was? Ich muss jetzt durch.
Thema mentale Stärke, vielleicht gehen wir da nochmal ganz kurz drauf ein. Das Thema Mentality, wie siehst du das heute? So gerade aus deiner Geschichte heraus, aus dem Sport heraus, aus dem Leistungsgedanken heraus, aus dem, was du erlebt hast, ja, im Krankenhaus, das, was dich heute ausmacht. Weil du sagst ja, ich arbeite am liebsten mit Leistungssportlern zusammen. Wie wichtig ist dir das Mentale rund um Aktion, rund um Business, rund um das, was Menschen in deinem Umfeld auch machen müssen oder machen können mit dir zusammen?
Also der Grund, warum ich gerne mit Leistungssportlern arbeite, ist einfach der, dass es immer, also wie ich es erfahren habe bei vielen, so ist es bei mir auch, es gibt bei Leistungssportlern immer ein höher gestecktes Ziel. Also die gehen nicht ins Business und sagen, ich will Geld verdienen, sondern die gehen ins Business und sagen, ich will gewinnen. Die sehen das, es ist ein Wettkampf. Wir haben jetzt gerade ein Ziel, wir wollen das und das erreichen. Also jedes Gespräch, was ich führe, ist wie so ein Wettkampf, ich will diesen Wettkampf gewinnen. Und wenn ich alle meine Wettkämpfe gewinne, kommt das Geld sowieso. Wenn ich meinen Job gut mache, dann verdiene ich auch Geld. So, aber wenn ich jetzt mache, nur um Geld zu verdienen und nur hinter der Kohle her bin, ja, dann ist das der falsche Fokus. Es ist der falsche Fokus, wenn jemand etwas verkaufen will, im Verkaufsgespräch. Ich sage, das höher gesteckte Ziel ist nicht, ich will nicht den, das geht nicht um den Verkauf, ich will einen Freund gewinnen. Ich will Sympathie, ich will eine Atmosphäre schaffen, in der der Mensch sich gegenüber wohlfühlt. Ich will eine Vertrautheit schaffen. Und dann wird das Verkaufen läuft dann automatisch. Wenn ein Dicker zu mir kommt und sagt, ich möchte abnehmen, sag ich nein. Sagt er doch. Nein, sag ich mal, du möchtest gesünder leben. Wenn du dich vernünftig bewegst, wenn du dich vernünftig isst, wenn du vernünftige Tag- und Nachtzeiten, Schlafzeiten hast, wenn all das, wenn wir dich einfach gesünder einstellen, dann wird der Körper diese überflüssige Energie, die er angesammelt hat, und das ist Fett, mehr ist Fett nicht, dann wird er die schon loswerden. Aber das Übergeordnete ist ein anderes. Du willst gesünder werden. Weil gesünder heißt auch, anderer BMI, du wirst schlanker werden.
Okay, also du glaubst, also du sagst, dieses Größerdenken ist Mentality, oder? Dieses eine, zwei, drei Etagen weiter zu denken.
Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle ist es Mentalität. Einfach so, nicht in diesem Jetzt und Hier so verharren, sondern einfach mal, es gibt doch Menschen, die sagen, das ist ein Visionär. Visionäre sind doch keine Spinner. Sondern Visionäre sind Menschen, die einfach so ein Ziel vor Augen haben, wo sie gerne hinarbeiten. Na klar wissen die auch, dass das Ziel nicht, dass es einige Zwischenziele bedarf, um da hinzukommen. Aber die Richtung brauchen sie doch. Ich sage, wenn wir als Berater, als Menschen, ein Mentor, ein Berater, fungiert immer wie ein Navigationssystem im Auto. Wenn du anmachst das Navi, dann sagt er dir, wo du bist gerade. Und da fängst du schon bei einer Beratung an. Da kommt jemand zu dir und sagt, ich bin hier. Und du sagst, Junge, bist du nicht. Guck mal, wo du bist. Du musst aber klar machen, das ist mal diesen Startpunkt festlegen, wo du gerade wirklich bist. Und jetzt sagt er, was denn dein Ziel? Navi sagt, gib mal dein Ziel ein. Jetzt sagt er, ich möchte 50 Kilo abnehmen in ein oder zwei Wochen. Sagst, Junge, das haut nicht hin. Die Richtung ist die Vision. Du möchtest gerne 50 Kilo abnehmen. Aber wir bauen jetzt mal Zwischenziele ein, die realistisch sind, weil sonst wirst du nicht die Erfolge haben. Und ich sage immer, Erfolge sind so der Proviant auf dem Weg unseres Lebens. Wenn wir immer Erfolge haben, das nährt uns immer weiter. Und wer immer Erfolge hat, dem wird auf dem Weg des Lebens nie so der Sprit ausgehen. Weißt du, du musst Erfolge haben, weil das fängt bei kleinen Kindern schon an. Wenn kleine Kinder Erfolge haben, dann haben die auch Bock auf eine Sache. Wenn du jemanden zum Sport überreden willst, ein Kind, das kannst du nicht zum Sport schicken, dann mach das, weil du gut im Laufen bist. Nee, wenn der Kleine zum Sport geht und läuft.
Ja, Erfolgserlebnisse holen.
Und der Trainer ist schlau und sagt, ich mache mit dir aber auch jede Woche mal wieder kleine Wettkämpfe. Und dann bekommt er eine Urkunde und eine kleine Medaille. Dann sieht er, das baut ihn auf und dann macht er das gerne. Und das ist im Alter, das ist auch später so. Wir brauchen Erfolge, um genährt zu sein, um satt zu sein, um weiterzumachen.
Wow. That's it. Für die ganz großen Ziele Erfolgserlebnisse holen, das ist die Motivation. Lass uns da nochmal ganz kurz drauf eingehen. Sorry, ganz kurz. Nein, es ist wirklich so, diese mentale Power, dieses, wenn du jemand bist, der wirklich große Ziele hat, dann brauchst du keine externe Motivation, weil dann holst du dir deine Motivation praktisch aus dem, was du tust, ja? Weil du die Erfolgserlebnisse schaffst. Ist das richtig?
Ja, genau. Du musst und du brauchst, klar, oft brauchst du, im Sport dazu brauchst du den Trainer. Du brauchst einen Trainer, der genau weiß, wie er dich handelt. Und mein Trainer früher ist mit mir gefahren, weil ich bin Leichtathlet gewesen, da ging es um Qualifikationszeiten. So, das heißt, die nächste Quali für die Mannschaft, die brauchst du die Zeit so und so. Dann sind wir quer durch Deutschland getourt, weil in Wattenscheid lief ein Läufer, die 100 Meter, der war nur ein paar Hundertstel schneller als ich. Aber ich konnte nicht verlieren. Ich wollte ihn gewinnen. Dann hat er mich gegen den laufen lassen und ich habe meine Zeit verbessert. Im Griechischen gibt es diese Kybernetiker. Ein Kybernetiker ist jemand, der auf dem Schiff ist, ist aber nicht der Mann, der am Ruder ist. Der Kybernetiker ist der vorausschauend dem Ruderer sagt, wo er hinrudern muss, damit er eventuell ein Unwetter, was kommt, umfahren kann. Das ist dieser vorausschauend denkende Mensch. Und das ist so dieser mentale Kybernetiker. Das ist jemand, der guckt und sagt, das kann bei dir jetzt demnächst ein Problem geben. Also fahren wir mal ein bisschen runter und gehen mal so ein bisschen einen anderen Weg. Und das brauchen wir. Und ein Berater, ein Mentor, ist so ein mentaler Kybernetiker. Ist jemand, der genau weiß, wo du gerade reinstolpern wirst. Und bevor das passiert, ändert er den Weg für dich. So, und auf diese Menschen bist du angewiesen. Und die Erfolge, die du dann haben wirst, das sind die, die dich weiterbringen. Genauso wie Misserfolge sind auch wichtig. Weil ein Misserfolg heißt, das willst du nie wieder erleben. Du wirst alles dafür tun, dieses Erlebnis, dieses Bauchgefühl, diese Niederlage, diese Schmach, das möchtest du nicht nochmal erleben. Also wirst du so viel Gas geben, damit das nicht nochmal passiert. Weil du willst Erfolg, du willst keinen Misserfolg. Und da kämpfst du für. Und das ist die Motivation, die du holst.
Was für eine Persönlichkeit, dieser Demi, der gerade neben mir sitzt. Mega geil. Vielen, vielen Dank für dieses sensationelle Interview, das einfach ganz spontan hier entsteht. Abschließende Frage an dich. Was ist dein Traum für die nächsten 10, 20, 50 Jahre, die dir noch geschenkt sind?
Gesund bleiben. Gesund bleiben und die Zeit mit Menschen genießen, die mir wichtig sind. Und die Anzahl der Menschen, die mir wichtig sind, einfach zu vergrößern. Weil ich möchte gerne, am liebsten würde ich jeden Tag jemanden dazu gewinnen, der mir auch wichtig wird. So, dann habe ich einfach mehr Auswahl, mit wem ich meine Tage verbringe, ohne meine Zeit zu verschwenden.
Doc, es war mir eine Ehre. Nutze jeden Tag, als wäre es dein letzter. Vielen, vielen Dank für dieses geile Interview.
Ich danke auch. Alles Gute.